Hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten Episode des Kaffee und Cola Talks von Ruth, Lena und Aida in Berlin. Heute geht es unter anderem darum, wie wir mit Verletzungen aus unserer Kindheit umgehen und was wir daraus lernen für uns und unsere Kinder. Und welche Auswirkungen getroffene und unterlassene Entscheidungen auf unser Leben haben. Der Ponyhof Podcast. Präsentiert von Lena, Ruth und Aida. Dein Podcast zu den Themen Unerzogen und erziehungsfreies Leben. Der Ponyhof Podcast, weil das Leben doch ein Ponyhof sein kann. Nun viel Spaß mit deinen Gastgeberinnen.
Und auch dieser andere Blick, finde ich, kommt da rein. Also in dem Moment, wo ich sagen kann, es ist schade, was gewesen ist und ich hätte es gern besser gewusst, besser gekonnt, wie auch immer, aber ich sehe das und ja, es war falsch, es war nicht in Ordnung, erlaubt es auch dem anderen, darüber zu reden und das für sich zu kommunizieren. Ne? Weil es gibt nichts Traumatischeres, als wenn Dinge passieren und daraus ein Tabu wird oder aber wir den Eindruck haben, wir verletzen den anderen, indem wir das sagen, ja? Also sagen zu können, ja Mama, das war schlecht, was du da gerade gemacht hast. Das hat mir geschadet. Und der Gegenüber reagiert mit, ja, ich weiß, es tut mir leid. Ja, ich sehe jetzt aus dem Blick, heute kann ich sehen, dass es so war. Und kann aber darüber reden, ohne schlechtes Gewissen, ohne Scham und Schuld. Kann der andere auch mit mir in Kontakt treten und wir können diese Situation gemeinsam auflösen. Ja, und das gemeinsam besprechen. Und das geht nicht in dem Moment, wo der andere sich eben schämt und eben in die Abwehrhaltung gehen muss. Oder sich in die Opferrolle stellt und dann sagt, ja, willst du mir was vorwerfen? Und das war nun mal so und das macht man so. Und
es war alternativlos.
Ne? Genau, und das verdonnert auch. Ich glaube, daraus rührt auch sehr viel, dass sehr viele dann immer in dem Tag zu dem Satz kommen, zu sagen, es hat mir nicht geschadet und meine Eltern lieben mich und ich liebe sie so sehr, obwohl sie mich geschlagen haben sogar. Ne? Weil es genau dieses, ich kann nicht darüber reden. Ne? Das verletzt.
Ja, weil das so der Sprachlosigkeit dann ist. Genau. Ne? Und dann kann ich wieder nirgendwo hin damit.
Es ist ein Urteil.
Und dann kann ich es letztendlich wieder im Grunde wie als kleines Kind dann wieder nur bei mir ausmachen. Ne? Also,
ich darf das gar nicht bewusst werden lassen, weil die Bewusstheit würde ja was mit mir machen. Das erleben ja auch sehr viele. Sie werden plötzlich ganz aggressiv gegenüber ihren Eltern für das, was passiert ist. Ja. Können es aber nicht kommunizieren. Das macht zusätzlich aggressiv, weil die Eltern es für sich leugnen. Oder sich eben schämen und dann nicht wollen. Das ist ja ein ganz übler Kreislauf letztendlich, der da entsteht, der aus diesem Gedankengang Schuld und Scham letztlich entsteht. Ne?
Genau. Und was dann auch wieder ein ganz langer Prozess ist, das mit der eigenen Herkunftsfamilie auszumachen, sei es im direkten Dialog, was aber manchmal ja gar nicht möglich ist, sei es, dass die tatsächlich schon gestorben sind oder halt sich... Ne, für einen Dialog brauche ich zwei, wenn die andere Seite sich darauf nicht einlassen kann oder will, ne, und halt einfach nicht an dem Punkt ist, dass sie jetzt die letzten 60 Jahre ihres Lebens jetzt nochmal über den Haufen werfen kann und das überleben, ne, dann muss ich letztendlich auch diesen Dialog, dieses Vergeben, dieses Verarbeiten dann wieder mit mir selber ausmachen.
Ja.
Und das, finde ich, ist nochmal ein ganz anderer Prozess.
Absolut.
Weil was ja dann erstmal häufig passiert, ist diese, ne, wie du gesagt hast, diese Schuldzuschreibung an die Eltern, auch dieses übergriffig werden zwischen Eltern und Kindern. Ne,
das macht ihr jetzt nicht mit meinem Kind, was ihr mir angetan habt.
Ja,
Die Kinder oft gar nicht das Problem haben, sondern man selber dann auch. Ne?
Ja.
Also die Kinder sagen auch, bei Oma und Opa ist das ein bisschen seltsam oder so. Ne? Und,
aber können wir mit Ruhe gehen? Ne?
Ja, genau. Und wir finden einen Weg. Also oft sind dann die Eltern, die leiden.
Absolut.
Oder manchmal muss es auch verteidigt werden. Ne? Also wir wollen natürlich nicht verstehen lassen, dass es nicht so ist.
Nein,
es gibt manchmal übergriffige Großeltern und übergriffige Elternpartner. Und da ist natürlich auch schon gefragt, dass wir natürlich unsere Kinder schützen und auch unsere Stimme erheben für unsere Kinder. Ne? Das soll hier nicht verwechselt werden. Und trotzdem geht es hier aber vor allem um diese innere Prozess, um diese innere Arbeit, und eben Erziehung nicht nur bei den Kindern abzulegen, sondern allgemein in der Haltung. Ne?
Ja, weil dann die Eltern wiederum zu erziehen, das klappt dann auch nicht so.
Das klappt noch viel gut. Weniger, ja.
Das ist immer frustrierend. Ne?
Ja, also, ja. Und ne, was du gesagt hast, also das hängt dann wiederum, wie dann zu reagieren, das hängt dann wiederum davon ab, wie ist das denn für das Kind? Weil da gibt es viele Sachen. Ne?
Genau.
Das ist für das Kind total okay. Du hast dann, naja, bei Oma ist das halt so, naja, ja, ist okay für mich. Da ist mir die Beziehung zu Oma wichtiger, die gehe ich, ne? Und wo ich dann aber abschätzen muss, ne, was macht das mit ihm innerlich? Und dann gibt es ja die Sachen, wo es ganz offensichtlich ist, ne, wo das Kind nicht gut damit umgehen kann und wo ich das Kind schützen muss.
Kindergarten.
Oder wo ich merke, das Kind überkooperiert da ganz stark. Und ich finde, da muss auch schon quasi... Da finde ich es ganz wichtig, dass das Kind weiß, dass es eine Alternative hat. Also, dass es beispielsweise halt nicht zur Oma muss und nicht in den Kindergarten muss. Ne? Dass es da quasi eine Wahl hat und dann quasi aus dieser Wahl heraus dann entscheiden kann, wie wichtig ist mir das denn, zur Oma zu gehen und die Sachen, die mir wichtig sind bei ihr, wie stehen die in meiner persönlichen Wertigkeit und meiner persönlichen Selbstbestimmtheit, Bedürfnisverteidigung und so weiter, wie stehen die zu den Punkten, die bei Oma vielleicht nicht so optimal laufen? Ne, wie gut kann ich damit umgehen oder wo ist das zu viel? Und das kann das Kind quasi nur, wenn es irgendwie das Gefühl hat, das auch entscheiden zu können. Ne? Wenn dann bei der Gegenwehr, ich will nicht zur Oma, dann auch nicht versucht wird.
Und andersrum.
Musste aber. Nee,
also wenn wir sagen, der Gradmesser an dem, wo Hilfe, also Schutz nötig ist, ist das Kind und nicht meine Empfindlichkeit, sondern das Kind, dann muss es auch andersrum möglich sein. Dann muss das Kind auch zu Großeltern gehen können, die dann sagen, auch den Fall jetzt. Ne? Wo ich dann sage, die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, oh Gott. Ne? Aber, und unter natürlich sorgfältiger Betrachtung, wie es dem Kind damit geht und dass es weiß, ich höre es. Aber wenn der Gradmesser, um es nochmal ganz klar zu machen, der Gradmesser ist das Befinden des Kindes.
Ja.
Und der Gradmesser für das, was ich brauche, ist mein Befinden. Mhm. Aber das ist unabhängig davon. Also ich kann gucken, ich leide jetzt hier unter einem bestimmten, das ist total wichtig. Ja, total wichtig, muss ich mich mit befassen, hat nur mit meinem Kind nichts zu tun. Ja, also ich kann dann auf mich schauen und sagen, Mensch, was ist da bei mir los? Ich glaube, der Punkt ist, wo wir ja auch ein bisschen hinkommen und der einfach enorm wichtig ist, wenn wir auch über Aggression sprechen, dass wir uns eben eine Entscheidungsfähigkeit heben. Ja? Also, dass wir das Gefühl haben, wir können entscheiden über das, was passiert. Wir können miteinander besprechen. Ein großes Missverständnis in Bezug auf unerzogen ist ja auch, dass wir denken, das Kind entscheidet jetzt. Ne? Also mein Kind will das so und ich habe da jetzt nichts mehr zu melden, weil das ist ja alles Gewalt. Nein, Blödsinn. Ja? Also wir sind miteinander im Dialog. Ja? Also es geht jetzt darum, dass wir, wie ich vorhin schon sagte, wir stehen gemeinsam vor einem Problem. Ja? Wir schauen uns das gemeinsam an. Meine Perspektive ist wichtig, die für mein Kind auch. Wir können miteinander eine Entscheidung treffen.
Und die Frage der Verantwortung, ne? Also was in diesem entscheidet alles mein Kind, dass ich die Verantwortung trage, auch wie, ne? Auch mit den Großeltern und so weiter, ne? Also die Punkte sind zu entscheiden, wo ich reingehen muss, wo ich vielleicht auch merke, das ist nicht okay für mein Kind.
Und obwohl es artikuliert, dass es möchte.
Ja, ne? Also
die
zu spüren, wo das Kind nur überkooperiert damit, ne? Und solche.
Oder für einen selbst das macht. Also ich habe den Fall mit meinem Sohn, der mir dann irgendwann sehr deutlich sagte, Mama, ich gehe nur in den Kindergarten, weil du das willst.
Ja.
Und ich stand auch plötzlich drüber.
Ja.
Wann ist das denn passiert? Ja. Wie kommen wir darauf? Du bist derjenige, der immer, war die Rückmeldung toll, spielt und ihm geht super gut, ja? Und war immer das Kind, was wirklich überhaupt keine Probleme hat. Und irgendwann knallt er mir das gegen die Tür. Und seitdem geht er noch nicht mehr. Ja? Sondern nur, wenn er will. Und wenn manchmal er merkt, ich versuche ihn zu überreden, dann sagt er ganz deutlich, hey, du hast mir gesagt, das ist meine Entscheidung. Und das ist es auch. Was soll das? Ja? Und macht es dann verständlich. Und das sind dann solche Dinge, wo man manchmal nicht auf die Signale achtet, weil das Kind aus welchem Signal heraus auch immer denkt, es muss kooperieren oder sich einfach fügt und wir es gar nicht merken. Und trotzdem schläft das Kind vielleicht super schlecht. Hatten wir ja gerade heute Nacht den Fall, ja, wo ich gerade eine Korrelation gemerkt habe, das Kind geht in den Kindergarten und schläft dann schlecht. Ja. Und das passierte jetzt schon ein paar Mal, obwohl er selber entscheidet gerade, dass er gehen möchte. Und dann nochmal genau zu schauen, geht es ihm wirklich gut damit? Oder ist es einfach nur verarbeiten, weil es natürlich aufregend ist mit so vielen Kindern? Sollte es vielleicht weniger sein? Ja? Das sind ja alles Dinge, wo wir eben in der Verantwortung sind, zu schauen gemeinsam, okay, was passiert da gerade? Was es aber nicht heißt, dass wir diejenigen sind, die darüber entscheiden, was das Kind grundsätzlich ist, ja, oder was das Kind darf. Das ist ja auch immer so ein Konzept im Kopf, dieses Dürfen. Was erlaube ich meinem Kind? Das sind so Dinge, die sind gar nicht mehr präsent in meinem Denken. Dieses Darf mein Kind, erlaube ich ihm das? Ich bin gar nicht in der Position, meinem Kind irgendwas zu erlauben. Ja, das ist so absurd, allein der Gedanke. Sondern ich bin in der begleitenden Rolle und schaue, hey, ich merke gerade, das tut dir nicht gut. Welche Lösung können wir finden dafür? Ja? Und das ist ja auch Dinge, die sehr häufig Kinder aggressiv macht, zu Recht, weil das ist das einzige Mittel, was ihnen dann in dem Moment zur Verfügung steht, um sich verständlich zu machen, hey, gerade überschreitest du meine Grenzen, wo das Wort Grenzen immer so gern genommen wird. Mhm. Ja, meine Integrität wird verletzt, meine Selbstbestimmung wird gerade total beschnitten oder du machst gerade was, was wirklich total schädigend ist, nämlich du führst ein Gerät in meinen Mund einfach ein, ungefragt. Ja, das sind ja so diese Alltagsprobleme. Das führt auch zu Aggression. Und da sind wir natürlich ganz klar gefragt zu sagen, hey, Schritt zurück, was passiert hier gerade, ja?
Und deswegen sind Aggressionen wertvoller, Ida.
Absolut wertvoll.
Und zwar, das hast du ja gerade wunderbar gezeigt, was nämlich passiert, wenn wir die Aggression nicht haben. Das ist viel problematischer.
Ganz.
Das hat mir meine Lehrerin, eine sehr kluge Lehrerin gesagt, die hat gesagt, die schwierigsten, die Kinder, die meisten Schwierigkeiten haben, sind die stillsten. Ja, das Problem sind ja die, die überkooperieren. Das sind ja die dann irgendwie schauen, ich mache alles. Und meine Tochter hat mir das gesagt, als meine Jüngste geboren wurde. Und es war alles total viel und kleines Baby im Haus. Und ich fiel mit drei Kindern allein. Und dann musste dann viel irgendwie einfach so passieren, weil das Baby stillte immer. Und ich konnte mich nun mal nicht durch drei teilen. Jeder, der mehrere Kinder hat, kennt das Problem. Die sagte mir dann irgendwann, Mama, ist okay, ich gehe schon mal alleine Zähne putzen oder alleine mich umziehen. Aber ich mache das eigentlich nicht gerne. Ich mache das nur, weil es dich nur einmal gibt. Weil ich das immer gesagt habe. Ja, es gibt mich nur einmal, Kinder.
Ja,
und das war ganz wichtig für sie. Und ich war so froh, dass sie das gesagt hat, weil ich dann gemerkt habe, nein, sie macht das für mich. Ja. Sie macht das für mich, weil sie sieht, es geht nicht anders. Sie kooperiert und das tun viele Kinder unendlich viel. Ja. Und wir sollten froh sein, wenn sie dann mal sagen, stopp, es geht nicht, ich kann nicht mehr. Ja, klar, nervt es und ist anstrengend. So. Aber es ist so ein wichtiger Punkt, was du da gerade ansprichst. Ne? Deswegen ist das so unglaublich wertvoll, wenn wir diese Rückmeldung bekommen.
Ja, also du erinnerst mich gerade auch an eine Situation von meiner Tochter. Gerade jetzt mit der Schulgründung ist natürlich auch, gibt es Peak-Zeiten. Ja? Ich saß mehrere Tage wie besessen hinter Rechner und habe das Konzept der Schule geschrieben. Und irgendwann hörte ich von meiner Tochter immer häufiger dieses, Mama, kannst du? Und schon fügte sie selber hinzu, ach, schon gut.
Ja.
Oh Gott. Da sind aber so Signale, wo man sagt, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ja. Innehalten. Okay, wir brauchen eine Lösung, hier ist ein Problem im Raum. Ja. Und wenn dieses natürlich schon gut und diese kleinen Signale immer wieder überhört werden, was auch mir immer wieder passiert, ja, weil ich in meinem Ding gerade so gefangen ist, weil das Kind so schön kooperiert, da fällt es ja auch leichter. Mhm. Kommt es natürlich unvermeidlich irgendwann zum Punkt, wo das Kind sagt, hör auf,
reicht's mir aber.
Stopp, und wird aggressiv und versucht es anders deutlich zu machen, weil es offenbar vorher nicht klar wurde. Ja.
Aber ganz wichtig, ne, dann solche Signale wie so ein kleines, ach schon gut, da achtsam zu sein und zu hören, okay. Ne, also, und manchmal kann man es ja dann auch gerade nicht ändern. Ne? Genau. Oder, also was heißt kann? Will es
nicht.
Dann gerade nicht ändern oder braucht Zeit, um dann wieder da zu einem anderen Punkt zu kommen. Aber dass man darauf einfach wirklich achtet.
Und dann vielleicht an einem anderen Punkt da einsetzt. Ja, wenn die Ressourcen da sind, wenn die Kräfte da sind, proaktiv hinzugehen und zu sagen, hey, guck mal, neulich, da hast du mich 5-mal gefragt und ich hatte keine Zeit, wollen wir jetzt mal zusammen dieses Bild fertig malen? Es kann natürlich trotzdem sein, dass das Kind dann sagt, meine sagen dann gerne, nö, also jetzt nicht mehr.
Jetzt will ich auch.
Jetzt will ich auch nicht mehr. Aber es ist irgendwie, dass es gesehen wurde und dass ich irgendwie nochmal drauf eingehe und vor allem anbiete, wenn die Ressourcen da sind. Mhm. Das ist was für mich auch zu einem wichtigen Punkt geworden ist. Ne?
Ich denke auch, dass alleine das ja, unabhängig dann von dem, was dann passiert, dass allein das ja das Beziehungskonto und dieses Bedürfniskonto auch wieder auffüllt, ne? Diesen Speicher. Ich bin gesehen worden und okay, die Mama weiß auch, dass ich das da blöd fand. Und die Mama versucht in dem Moment, wo sie wieder kann und wieder Zeit hat, versucht sie das zu machen. Und dann will ich nicht mehr, ist auch okay. Aber ne, das.
Das hatte ich sehr stark mit meiner Tochter auch. Das ist da mein Spiegel. ganz stark mit dem Thema Tragen. Als die Zwillinge 1,5 waren, kam dann das nächste Kind. Das heißt, theoretisch waren die beiden ja wirklich hier Traglinge noch.
Ja.
Und ich konnte während der Schwangerschaft sie nicht tragen, weil ich mit dem Ich erst große Probleme hatte. Ja? Und auch mit der Symphyse. Danke. Vorne also konnte ich sie nicht tragen und meine Tochter ist das totale Tragekind, ja, sie hat da richtig doll drunter gelitten und wir hatten auch da, merkte ich, eine gewisse Distanz dann plötzlich drin, ja, und aus den Gedanken heraus, okay, jetzt proaktiv werden, in dem Moment, wo das Kind geboren ist, hatte ich meine Tochter immer in der Trage, das war immer dieses proaktive, möchtest du jetzt? Bist du ein bisschen tragen und sei es in der Wohnung, ja? Wenn er gerade geschlafen hat oder er hang im Tuch vorne, war er so winzig klein, sie hinten am Rücken und mit ihr ein bisschen Hausarbeit gemacht. Oder einfach, wenn wir dann in den Kindergarten sind, sie dann nochmal getragen, ja? Wo alle dann gucken, oh, so große Kinder und dann noch das Baby vorne drin und ich hatte links und rechts dann noch die Zwillinge, ja? Und habe sie ganz, ganz viel getragen, proaktiv immer wieder angeboten, bis immer der Punkt kam, Mama, jetzt will ich runter. Ja, wo es von ihr ging, diese Sättigung, dieses, ich wurde gesehen, ich konnte mich jetzt nochmal satt essen an dem, was ich brauchte, ja.
Meine Kinder waren ja schon größer, als jetzt mein drittes Kind kam, aber da habe ich auch solche Sachen gemacht, ne, also tragen, bei 5- und 7-Jährigen dann schon ein bisschen krass, ne, aber viel dieses, das Baby schläft zumindest am Anfang immer noch relativ viel, jetzt wird es sportlicher, und habe dann viel auch so proaktiv angeboten, jetzt schläft sie, und natürlich war die Versuchung da zu sagen, oh, jetzt haue ich mich mal kurz 10 Minuten aufs Ohr, oder zu sagen, oh, der Haushalt guckt mich schon wieder so an, und ich gucke zurück und ich widerstehe dem jetzt aber. Weil immer, wenn ich das gemacht habe, wenn ich dann gesagt habe, ah super, jetzt nochmal schnell die Geschirrspülmaschine, ist ja unendlich viel zu tun, mache ich mal eben schnell, Baby wieder wach, die Großen, wenn man noch keine Zeit gehabt, ist es dann eskaliert.
Ja,
immer.
Das stimmt. Ja,
das heißt, ich musste mich immer wieder entscheiden und sagen, Mensch, Ruth, jetzt hast du die Kraft gerade, ist es jetzt echt, ist das wirklich wichtiger. So wichtig für dich? Manchmal habe ich gesagt, ja. Ich fühle mich so unwohl, ich muss ja sauber machen. Und manchmal habe ich gesagt, nee, gerade, ich spüre das ist wichtig, dass ich jetzt, und sei es, dass ich mich still dazusetze und dann, weiß ich nicht, eine Folge irgendwas am Tablet gucke, kann ich mir auch bei ausruhen. Oder mich reinsetze und sage, ey Leute, jetzt das Baby fummelt uns gerade nicht in den Jenga-Stein rum, lass uns mal eine Runde Jenga spielen. Das ist nämlich mit Baby voll ätzend. so Situationen dann zu nutzen und auch viel körperlich. Also dann
und immer wieder neu entscheiden. Ne?
Kuscheln.
Was ist gerade jetzt, immer wieder zu schauen, was ist gerade jetzt am bedürftigsten, am notwendigsten, was ist die Priorität in dem Moment für mich, für andere, für uns?
Ich mir auch umentscheiden. Manchmal fange ich auch an und merke dann, ah nee, warte, ich war jetzt doch so doll erschöpft. Ich werde jetzt zum Beispiel, ich setze mich zwar zu den großen Kindern, weil ich denke, die brauchen das, ich werde jetzt aber gerade voll motzig, ich brauche eine andere Lösung. Oder ich habe jetzt mit dem Haushalt angefangen, jetzt fangen die aber an, sich zu prügeln. Offensichtlich brauchen die mich gerade, okay, ich lasse es liegen, ich mache da weiter.
Ja, also echt so diese zwei Punkte, ne? Zum einen dieses von Klöters her, dieses, wer leidet am meisten?
Ja.
Ne, also was ist gerade, wie du gesagt hast, das dringendste Bedürfnis? Wo muss ich gerade echt rein? Und dann aber auch das andere, proaktiv, bevor der Speicher völlig leer ist, eben vorher proaktiv wieder aufzufüllen, in dem Moment, wo ich die Ressourcen habe. Auch. Weil dann ist wieder Speicher da, von dem man dann wieder ein bisschen zehren kann.
Auch für sich selber. Das geht genauso für sich selber.
Absolut.
Immer wieder. Also immer wieder, wenn ich merke, ich habe jetzt den Raum und jetzt komme ich wieder zum Haushalt, weil das immer das Erste ist, was da bei mir rausfliegt. Ja? Weil wenn ich dann immer sage, ich habe jetzt den Raum, guck mal, irgendwie alle Kinder pennen und ich kann mir jetzt mal einen kurzen Moment nehmen oder was auch immer. Dann,
also da betreibe ich ja starkes Outsourcing, was Haushalt angeht.
Ja, das ist eine Möglichkeit.
Schon seit vielen Jahren. Also ich mache schon lange nichts mehr im Haushalt. Das ist wirklich, wenn ich hier was tue im Haushalt, dann tatsächlich, weil irgendeine Veränderung ansteht, ja, weil Kleiderschrank halbiert wird, weil das Kinderzimmer umgestellt wird, weil Weihnachten ansteht, ja, dann bewege ich mich. Darüber hinaus mache ich nichts mehr. Das ist so ein Thema, das war das Erste, wo ich geguckt habe, wie schaffe ich genügend finanzielle Möglichkeiten zu haben für dieses Thema, weil mir die Zeit einfach zu kostbar ist dafür. Ja. Bei drei Kindern. Ja? Aber das ist ja auch so immer der Punkt. Wie schafft man mit Haushalt, Geld verdienen, Kinder etc. pp. Man muss einfach für sich umorganisieren und die Prioritäten so setzen,
wie sie möglich sind. Weil der Tag dann immer noch nur 24 Stunden
klar. sind. Ne? Also wir sind jetzt zu zweit zu Hause. Ne? Mhm. Das heißt, mein Mann und ich machen das zusammen. Mhm. Er macht den Großteil vom Haushalt. Ich spreche auch so ein bisschen aus einer privilegierten Situation heraus. Da, ne? Und trotzdem hat der Tag 24 Stunden, wir drei Kinder und unendlich viel zu tun.
Ja.
Also das heißt, immer wieder kommen wir in diese Situation. Mhm. Und immer wieder, das ist auch ein Lernprozess für mich gewesen, auch zu spüren, wie weit kann ich da meine Kräfte ausreizen? Also wie weit kann ich schauen, ne? Was ist jetzt gerade sehr wichtig für mich, was ist weniger wichtig? Manchmal habe ich mich getäuscht. Das habe ich dann dankbarerweise an der Aggression gemerkt, weil die mich dann darauf hinweist. Und das, Achtung, du hast dich falsch entschieden. Denk beim nächsten Mal nochmal drüber nach, ob du nicht vielleicht anders für dich sorgen kannst. Und ganz viel ist es auch kein Entweder-Oder, das möchte ich nochmal anführen.
Genau.
Ja, ganz viel lässt sich zusammenführen.
Ja, und auch das dieses mit dem Unwille. Und auch das, was du gerade gesagt hast, mit dem Privilegiertsein. Ich denke, wir sind alle an irgendeiner Stelle privilegiert. Also ich denke tatsächlich, meine Mutter war alleinerziehende Mutter. Sie hatte das Privileg, sich auch nicht mehr mit dem Partner streiten zu müssen im Alltag.
Das
betont sie für sich immer wieder. Das war ihr, also sie hatten durchaus hier und dort konträre Erziehungsziele. Und das war auch mal sehr konfliktreich, was das Thema angeht. Und sie fühlte sich immer häufiger, so sagte sie es mir, privilegiert, einfach diesen Stress nicht zu haben, ja. Mag für andere total unmöglich wirken, so einen Satz zu sagen, weil das natürlich eine erst recht herausfordernde Situation ist ohne Partner.
Absolut,
ja. Hast du ja gerade auch nochmal erwähnt mit dem, was ist, wenn ich jemand an meiner Seite habe, der auch zu Hause ist. Ist bei mir ähnlich, dass mein Mann hier sehr aktiv ist, ja. Aber auch einfach immer wieder zu schauen, was wir auch schon hatten hier als Thema, was kann ich meinem System in meiner individuellen Situation richtig. Zumute? Sei es, weil ich alleinerziehend bin, sei es, weil ich mehrere Kinder habe, sei es, weil eines meines Kindes ein bestimmtes Bedürfnis hat, ja, im Sinne von, meine Zwillinge waren die ersten Jahre, brauchten viel mehr Betreuung durch Ärzte, weil sie Frühgeborene waren, ja, das ist nochmal eine besondere Situation. Sei es, weil man Familie nicht in der Nähe hat, etc. Also immer wieder zu schauen, was ist meine individuelle Situation und was kann ich mir und meiner Familie und meinem Familiensystem in dieser individuellen Situation überhaupt zumuten und anhand dieser Ressourcen, was kann ich da anbieten und wie kann ich und was kann ich überhaupt leisten. Ne?
Die individuelle Situation, ja, aber du hast ja auch noch individuelle Ressourcen.
Ja,
du hast
ja
auch noch individuelle Fähigkeiten.
Genau.
Du hast ja bestimmte alles. Stärken und Schwächen, Sachen, die dir leicht fallen und andere nicht.
Das gehört auch dazu. Ich bin ja in einer privilegierten Situation. Bei dir geht das ja, weil. Bei mir geht das ja nicht, weil.
Ganz wichtig.
Ne, dass das halt auch Räume zumacht, beziehungsweise davon wegzukommen, auch wiederum den Blick für mögliche Lösungen und Alternativen überhaupt öffnet.
Mhm.
Weil die Alleinerziehende ist in einem Punkt vielleicht in einer richtig blöden Situation, weil halt kein Zweiter da ist, der abends und so weiter da mal entlasten kann. Aber sie hat halt tatsächlich nicht, gegebenenfalls im Vergleich zu einer Partnerschaft, wo immer wieder Diskussionen über Unerzogen und Erziehung, übers Geld, über irgendwas sind, ne, hat sie halt das Privileg, alleine entscheiden zu können. Oder vielleicht halt eben auch gerade nicht, weil sich dann immer wieder der Ex-Partner einschaltet und dadurch
dann wird's erst recht schwierig.
Ne? Also wo man auch immer wieder gucken muss in der persönlichen Situation, wo sind da die Punkte, wo ich mein System nicht weiter belasten kann und wo stecken da die Ressourcen drin?
Mhm.
Und wie kann ich persönlich auch damit umgehen? Ne? Was für mich ein Problem oder eine Ressource ist, das kann für dich ganz anders sein. Ne? Aus unseren persönlichen Fähigkeiten.
Genau. Und nicht nur der äußere Rahmen, sondern aus innen heraus. Ne?
Genau.
Deswegen muss ich ja erstmal einen Blick darauf kriegen, dass ich Entscheidungen treffe.
Mhm.
Also das war bei uns auch ein ganz langer Wandel, dass wir festgestellt haben, wir haben Entscheidungen getroffen. Wir hatten gar nicht das Gefühl, dass wir Entscheidungen treffen, weil unser Kind ist natürlich wie jedes Kind in den Kindergarten gegangen, weil jedes Kind geht in den Kindergarten. Und dann haben wir gemerkt, so, geht ihm gar nicht gut damit.
Ja.
Und plötzlich wurde uns klar, dass wir eine Entscheidung getroffen hatten, ohne dass wir überhaupt bewusst darüber waren. Ja? Ja. Du brauchst erst mit diesem Blick da drauf, was für Entscheidungen sind überhaupt da, was für Spielräume sind da, wo sind sie nicht, auch ganz wichtig, wo sind sie nicht, ja, wo habe ich keinen Spielraum oder noch keinen Spielraum, wo habe ich, kann ich das Thema noch nicht loslassen oder was auch immer, und wo habe ich den Spielraum, ja, also wo kann ich mich bewusst dafür entscheiden, ja, wenn wir so Punkte haben wie mein Kind muss in die Kita und ich muss zur Arbeit, der Klassiker, ne? Das ist natürlich, natürlich ist das eine Entscheidung. Es fühlt sich aber durchaus nicht immer an wie eine Entscheidung. Mhm. Ja? Es fühlt sich durchaus nicht so an, und ich habe ja das Experiment gemacht, wir haben ja beide nicht gearbeitet. Man kann sich auch dafür entscheiden, von extrem wenig Geld zu leben zum Beispiel.
Ja, ja.
Das haben wir zum Beispiel gemacht. Das hat andere Konsequenzen. Mhm. Entscheiden heißt ja nicht, dass du irgendwo die super Lösung hast, die irgendwie, ne, die du nur vorher nicht gesehen hast. Gar nicht. Das hatte andere Konsequenzen.
Ja, absolut.
Aber dieses Bewusstsein muss erstmal dann entstehen. Und das hilft auch wiederum sehr gegen Aggressionen, weil ich dann wieder das Gefühl habe, ich entscheide über mein Leben und nicht
andere.
Genau. Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, da sind wir wieder bei Thema. Und aber auch zu sehen, nicht jede Familie wird mit ähnlichen Problemen konfrontiert, weil es kann ja sein, dass für eine Familie diese Entscheidung ja genau super ist und alle funktionieren, weil zufällig man den Job hat, der selbsterfüllend ist, ja, weil zufällig das Kind total begeistert ist unter vielen anderen Kindern und man zufällig auch noch einen tollen Kindergarten hat oder, ne, wie auch immer, es kann ja immer wieder eine Entscheidung für diese Familie, für das eine Kind total super sein, und im anderen Fall muss man sich eben alternative Lösungen überlegen, die eben nicht unbedingt zur Norm gehören.
Oder, Aida, die Alternativen sind noch blöder. Also das ist noch auch, und auch das ist eine Entscheidung, und auch das ist was, was man sagen kann, schade. Oder so wie es ist blöd, aber im Moment, im Moment sind die Alternativen noch blöder.
Ja, weil natürlich sind es Entscheidungen, die wir treffen, ne? Aber es ist ja auch, das sind ja auch zum Teil Entscheidungen, die wir über Jahre getroffen haben und die zu dem Punkt geführt haben, an dem wir sind.
Mhm.
Und da kann es manchmal die richtige Entscheidung sein, wirklich von jetzt auf gleich das Unterste zu was zu wühlen und wirklich alles auf einmal zu verändern.
Ich habe meine Zweifel dran. Ich glaube, in den meisten Fällen ist das nicht so.
Ich bin da ganz bei dir.
Die Reset-Taste, ne?
Die Reset-Taste, ich glaube, dass die Kosten meistens sehr, sehr hoch sind.
Ja.
Ne? Und auch nicht unbedingt die sich so sofort zeigen. Ne? Also ich bin da ganz bei dir. Ich glaube nicht, dass es meistens der richtige Weg ist, da wirklich, ne, so dieses komplette Reset zu machen.
Ich glaube, man
manchmal erscheint es aber als die einzige Möglichkeit. Oder wie du sagst, ne, dass der offensichtliche Preis anders erstmal noch höher zu sein scheint. Aber mir andererseits vielleicht auch zu erlauben, die Schritte, die ich gegangen bin zu dieser Entscheidung, die zu dem Leben geführt haben, was ich gerade führe, die dann auch in die andere Richtung zu gehen, ne, dass ich das dann auch wieder verändern darf, und dass das vielleicht dann auch einen Moment braucht.
Mhm.
Also das so, ne, sagen wir mal, der Weg vom Studenten zum Einfamilienhaus und den guten Jobs, dass der eine Weile gebraucht hat. Und dass dann der Weg zum Wohnmobil, digitalen Nomaden, zum Selbstversorger, Grundstück, zu was auch immer, dass der vielleicht auch einen Moment braucht.
Mhm.
Und vielleicht auch gar nicht für jeden der richtige ist, ne? Sondern dass die persönliche Wahrheit da irgendwo vielleicht dazwischen liegt.
Und vor allem auch, dass es manchmal von außen so wirken kann, die Person war schon immer so und die kann das mal eben.
Ja. Ja.
Und hinterher, beziehungsweise im Hintergrund, sind ganz viele Prozesse gelaufen. Also das ist auch, als ich meinen Job gekündigt habe, haben alle gesagt, boah, das schmeißt du einfach so hin. Ey, stopp, einfach, weil ich das
einfach will. Ja, ja, genau.
Das waren 2 Jahre. Ihr lacht, ihr habt den Prozess ja begleitet.
Ja, ja.
Das einfach so. Einfach so. Ne?
Das war für meinen Online-Business-Kongress, hatte ich da in einem Interview, hat neulich einer da was Entsprechendes gesagt. Oftmals vergleicht man so das Frontend der anderen mit dem eigenen Backend. Also so die fertige, tolle Seite, die man sieht, mit dem eigenen Gewurstel und Gewuschel und dem unfertigen, unveröffentlichten im Hintergrund. Ne, und das ist das genau das. Ne? Also da wird ja auch nur das gesehen, was so die Auswirkungen sind. Ne? So die sichtbaren.
Natürlich.
Und gerade die inneren Prozesse, da bewegt sich ja manchmal von außen sichtbar überhaupt nichts.
Naja,
überhaupt gar nichts.
Manchmal über Jahre.
Und manchmal über Jahre und dann auf einmal.
So ganz eben nebenbei.
So einfach.
Genau, aber so kommt es mir auch oft vor. Das kenne ich auch mit anderen unerzogenen Eltern. Die machen so ein Thema, was ich überhaupt nicht hinkriege, so ganz locker, flockig nebenbei. Und dann spreche ich mit denen und die sagen, du, die letzten 4 Jahre habe ich an dem Thema bis ich so locker, flockig nebenbei so einen Geschwisterstreit begleiten konnte.
Ja. So jetzt ja.
Jetzt ja. Und das kenne ich bei mir auch, dass mich andere ansprechen und sagen, oh, Mensch, das hast du aber total, wie kannst du das denn so flockig? Und ich sage, du, das war ein fetter Prozess, ja.
Ja,
unendlich.
Ich finde das auch immer sehr witzig mit den Themen, die, worüber wir auch schreiben in den Blogs, ja, in unseren Blogs. Das ist ja manchmal, aber das Thema, du hast ja leicht reden, du hast es nicht erlebt. Und ich sage, hey, wenn ich darüber schreibe, dann ist es, weil es genau meine Themen sind, ja. Weil ich viele, ich meine, klar, es gibt Themen, die sind kulturell vielleicht auch anders geprägt gewesen bei mir. Gerade das Thema anders als Barut. Hatte ich Thema Süßigkeiten, digitale Medienkonsum nie als Thema für mich persönlich. Aber natürlich durch den Umzug nach Deutschland und die Konfrontation mit der Haltung hier, war das für mich ein Thema. Das heißt, das ist ein Thema, welches 25 Jahre bereits in mir arbeitet, bevor ich angefangen habe, so klar darüber schreiben zu können. Das heißt, auch wenn ich selber nie reguliert wurde in diese Themen, sind das Themen, die trotzdem 25 Jahre gebraucht haben in mir, um sie so deutlich und so klar für mich artikulieren zu können. Ja? Und andere Themen sind einfach Prozesse, die ich selber erlebt habe. Sei es das Thema Opferrolle, sei es das Thema Selbstbestimmung, weil ich selber auch genau das gespürt habe bei ihr. Es ging abends mir nicht darum, dass ich schlafen wollte, weil ich total der Mensch bin, der nachts erst recht aktiv wird, sondern um Selbstbestimmung. Ich wollte selber entscheiden, was ich jetzt tue, nachdem ich den ganzen Tag im Büro saß und Anweisungen gefolgt bin, ja, und Dinge erfüllen müsste. Also bei mir war das Thema Autonomie auch total an oberste Stelle. Und das war letztendlich der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, hey Leute, hört auf, ich muss hier raus. Ja, ich möchte nicht, dass jemand mein Chef ist, ne, Mama Chef. Ich will das nicht für mich und ich will selber entscheiden können. Und ich kann mir meine Autonomie nicht geben abends, weil meine Kinder, die ich ja in den Kindergarten schicke, weil ich eben für mich dieses Leben entschieden habe, gerade dann mich besonders brauchen. Und dann sind sie auch mal bis 11 Uhr abends wach, weil sie einfach ganz viel Nachholbedarf haben, ne? Und das ist ein Kreislauf, den ich mir selber eingebrockt habe. Und natürlich kann ich dann sagen, Mist, meine Kinder müssen jetzt funktionieren und Aggressivität hin oder her. Ich stecke sie um 19, 20 Uhr ins Bett, weil ich muss mich ja auch erholen. Ja, richtig, brauche ich auch die Erholungszeit. Aber mein Tag hat 24 Stunden und da kommen wir immer wieder an diesen Punkt zurück, ne? Was will mir die Aggression sagen? Meine eigene, die da wahnsinnig geworden ist. Ja. Die meines Kindes, die sagen mir, hey, nö, jetzt erst recht nicht, ja, wenn du so mitmachst. Und dann plötzlich das Ganze drumherum, Vogelperspektive, was tust du hier eigentlich, was für Entscheidungen hast du in der Vergangenheit getroffen, was willst du überhaupt für dich und sind die anderen überhaupt ein Maßstab für das, was du tust, weil du bist ja ein eigener Mensch, etc. pp. Und das kommt ja immer wieder an diesen Punkt zurück. Ne?
Wo die Aggression dann, wie du ja auch schon gesagt hast, Ruth, ne, guter Gradmesser ist für das, okay, sind wir denn noch auf dem für uns richtigen Weg in dem Moment, oder... gilt es da so langsam irgendwie ein bisschen nachzujustieren an irgendwelchen Stellen, ne? Und dann rauszugehen aus diesem, ja, aber ich kann ja gar nicht anders und bei mir ist das aber so und dir fällt das leicht, weil und diesen ganzen Opfergeschichten. Und aus dieser Opferrolle kommt ja dann auch ganz viel unterschwellige und dann auch irgendwann rauskommende Aggression, ne? Ja. Also die dann in diesen starken, aber wirklich ja heftigsten Verteidigungsmodus geht, ne? Also aus dem Verteidigungsmodus wird ja häufig am schärfsten geschossen.
Ja, am Ende kann man ja wirklich nur sagen, wie schön, dass es die Aggression gibt, ne?
Ja, absolut. Also absolut wertvoll.
Sei dabei in der nächsten Episode des Ponyhof-Podcasts. Wenn du weitere Informationen zu dieser und den anderen Episoden haben möchtest, dann findest du diese auf www.ponyhofpodcast.de. Wenn dir der Ponyhof-Podcast gefällt, dann geh doch auf iTunes und schenke diesem unerzogenen Podcast ein Like und abonniere ihn. Viel Spaß und schalte rein bei der nächsten Episode von deinem Ponyhof-Podcast.